Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von BIM Conferences. Auf diesem Kanal könnt ihr Mitschnitte von Vorträgen und Podiumsdiskussionen hören, die vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung und deren MitarbeiterInnen ausgerichtet wurde. Heute hört ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung nach den Landtagswahlen, Antirassismus, Zivilgesellschaft und Solidaritäten. Die Veranstaltung wurde organisiert vom Wissenschaftsnetzwerk Rassismusforschung, WINRA. Das ist ein Netzwerk, was die fragmentierte Rassismusforschung in Deutschland strategisch stärken will und vernetzen will und dies durch einen forschungsgeleiteten und interdisziplinären Austausch tut. Innerhalb dieses Netzwerks gibt es das Regionalnetzwerk Ost. Die Sprecherinnen sind Götzsche Jodakul und Maisha Auma. Organisiert und moderiert wird die Veranstaltung von Katharina Wader als Teil des WINRA Ost und von Daniel Kubiak als Mitarbeiter des BIM. Gäste der Veranstaltung waren Andrea Hübler vom RAA Sachsen, Augusto Jone Munjunga vom Palanka e.V. in Eberswalde und Niad El-Kayet, ebenfalls Mitarbeiterin am BIM der HU Berlin. Wir gehen sofort rein, Katharina Wader moderiert und ihr könnt jetzt ungefähr eine Stunde lang den Mitschnitt von der auf Zoom geführten und digital aufgezeichneten Podiumsdiskussion hören, die am 15. Oktober stattgefunden hat.
Wie gesagt, wir haben nur eine Stunde. Ich steige gleich inhaltlich ein. Und zwar haben wir die Veranstaltung nach den Landtagswahlen genannt und wollten auch eine Veranstaltung haben, die konkret mit ein bisschen Abstand auf die sogenannten Ostwahlen, also die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg blickt und so ein bisschen mehr in die Ergebnisse reinschaut. Es gab ja zuvor die zu Recht gebrachte Befürchtung, dass die AfD enorme Wahlerfolge haben wird in den Landtagswahlen. Die Landesverbände der AfD in Sachsen und Thüringen sind von Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. In Brandenburg gilt die AfD vom Verfassungsschutz rechtsextremer Verdachtsfall. Die Befürchtungen haben sich auch eingelöst in den Ergebnissen. In allen drei Bundesländern hatte die AfD Wahlerfolge mit etwa ein Drittel der Stimmen. Dabei ist sie in Thüringen mit Abstand die stärkste Partei geworden, in Sachsen und Brandenburg jeweils die zweitstärkste Partei, in Thüringen und Brandenburg damit eine Sperrminorität und in Sachsen geht man davon aus, es könnte eine indirekte Sperrminorität werden. Das ist ein sehr grober Umschlag, den ich jetzt gemacht habe und benennt eigentlich auch nur die Zahlen. Wir wollen schauen, was steckt hinter den Zahlen und vor allem mit der Frage anfangen, wo stehen wir gerade? Andrea Hübler, du arbeitest oder du leitest die RA Sachsen. Ihr betreibt Demokratiearbeit in Sachsen durch Bildung, durch die Beratung von Betroffenen, Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt und durch die lokale Erprobung, also die Unterstützung von Strukturaufbau und Empowerment. Vielleicht kannst du uns mehr in die sächsischen Verhältnisse reinnehmen. Wo stehen wir gerade gesellschaftlich? Was bilden diese Wahlergebnisse eigentlich ab, wenn es um Sachsen geht?
Ja, schönen guten Tag in die große Runde. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Interesse. Will auch gleich auf deine Frage antworten oder versuchen zu antworten. Wo stehen wir aktuell? Sind wir ja häufig gefragt worden, was sagen wir denn jetzt nach den Landtagswahlen? Wir arbeiten ja in Sachsen in der Zivilgesellschaft, beraten Betroffene rechter Gewalt. Meine Standardantwort ist seither, es ist alarmierend, aber nicht überraschend. Weil der 1. September 2024 doch vorgelagert ganze Monate und ganze Jahre hat, in denen diese Entwicklung absehbar war, auch mehrfach beschrieben wurde, mehrfach davor gewarnt wurde. Wir hatten im Mai die Kommunalwahlen in Sachsen, wo flächendeckend die AfD stärkste Kraft in den Kreistagen und teilweise auch in Stadträten und Ortschaftsräten geworden ist und da sozusagen schon einen massiven Zuwachs an Stimmen für die AfD. Insofern war das, was dann zu den Landtagswahlen gefolgt ist, wenig überraschend. Weiterhin ist es nochmal einen Zuwachs von knapp, also von reichlich 3%, glaube ich, im Vergleich zu den Wahlen 2019. Also auch da wenig überraschend, was wir jetzt gesehen haben und durchaus sagen schon eine langfristigere Entwicklung. Die Entwicklung sehen wir eigentlich schon seit 10 Jahren. mit dem Aufkommen der AfD, mit dem Aufkommen von Pegida über die Anti-Asyl-Proteste 2015, 2016 mit einem massiven rassistischen Gewalttatenniveau, was wir in Sachsen erleben mussten. Und wir haben es dann über die Corona-Proteste gesehen, welche Narrative sich durchgesetzt haben. Und wir haben es tatsächlich aktuell inzwischen mit einer weit fortgeschrittenen Normalisierung von rechten Narrativen zu tun, die in einem sehr zugespitzten Wahlkampf, auch in einem sehr gewaltförmigen Wahlkampf, nochmal deutlich zutage getreten sind und letztendlich ja jetzt zu dem geführt haben, vor der Situation, vor der wir nun stehen, eine AfD, die halt nur ganz knapp hinter der CDU gelandet ist. Wenn man da in die Zahlen ein bisschen genauer reinschaut, ist es dann auch nicht mehr ganz so eindeutig. Also die AfD liegt mit 30.000 Stimmen hinter der CDU. Nun ist in Sachsen nicht nur die AfD als eine extrem rechte Partei angetreten, sondern auch die sogenannten Freien Sachsen. Die haben auch nochmal 52.000 Stimmen geholt. Wenn man das Ganze sozusagen ein Stück weit zusammenrechnet, ist das mit dem, die CDU hat die AfD geschlagen, nicht ganz so weit her. Und man muss dazu sagen, dass die Wählerwanderung, wenn man da noch mal reinschaut, in Sachsen, das durchaus auch noch mal interessant ist, weil tatsächlich ja die Frage ist, wie kann man die AfD stellen? Die CDU in Sachsen einen Weg gewählt hat, den schon andere vorher versucht haben, nämlich sagen die mit dem Versuch der Übernahme bestimmter Thematiken und in einer problematischen Übernahme auch von Wordings zu versuchen, Stimmen der AfD streitig zu machen. Sie haben tatsächlich die meisten Stimmen an die AfD und an BSW verloren und letztendlich Stimmen ausschließlich von Grüne, SPD und ein paar Nichtwählern gezogen. Also insofern, wo stehen wir aktuell nach den Wahlen, sage ich, diese Form von mit rechten Narrativen oder dem Einschwenken auf rechten Narrativen zu versuchen, extrem rechten Parteien Stimmen abzunehmen, ist einmal mehr gescheitert. Und das finde ich wichtig, als wichtige Konsequenz oder Konsequenzen daraus zu ziehen, auch für die Zukunft, auch vor dem Bundestagswahlkampf, vor dem wir stehen. Ja, soweit an der Stelle. Da stehen wir aktuell in Sachsen. Ich gehe mal weiter.
Danke dir, Andrea. Wir werden gleich auch noch mal mehr auf die Narrative, die du gerade angedeutet hast, zu sprechen kommen. Ich würde aber gerne den Ball vorher abgeben. Und Nihat El-Kayet, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin des BIMS und unter anderem leitest du das Teilprojekt Bewohnerinnenschaften und Migration. Darin schaust du dir Großwohnsiedlungen in ostdeutschen Städten an mit Blick auf Migration und Stadtentwicklungsprozesse. Kannst du uns ein bisschen mehr mitnehmen, in welche Städte im Osten schaust du da und was sind da eigentlich die gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich abgebildet haben?
Ja, hallo in die Runde. Herzlichen Dank für die Einladung auch nochmal. Genau, wir in dem aktuellen Projekt vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier, da gucken wir auf Großwohnsiedlungen in Halle, Cottbus und Schwerin, und in einem Vorgängerprojekt Nachbarschaften des Willkommens haben wir auch schon Forschung in Dresden-Gorbitz durchgeführt. Also das heißt, es sind sozusagen vom Typus her alles relativ ähnliche Nachbarschaften, die jetzt, also die, nachdem sie sozusagen nach 1990 sehr stark mit Abwanderung zu tun hatten und eher mit Leerstand und Infrastrukturausbau, seit 2014, 15 relativ starken Zuzug von Geflüchteten hatten und es da sozusagen relativ starke Verschiebungen in der Bewohnerinnenzusammensetzung vor Ort gab. Ich würde auch, denke ich, so ein bisschen an das, was Andrea eben gesagt hat, anschließen wollen. Das ist natürlich irgendwie, wir sehen jetzt nicht irgendwie seit einem Jahr einen kompletten Umbruch irgendwie in den Strukturen oder sozusagen einer gewissen Stimmung vor Ort, sondern sozusagen gewisse Kontinuitäten. Ich glaube, was so ein bisschen genau, in dem Vorgängerprojekt haben wir das einmal in Bezug auf Dresden-Gorbitz so ein bisschen so beschrieben, dass vor allem auch Geflüchtete eigentlich so in den Nachbarschaften und Stadtvierteln auf dem öffentlichen Raum relativ starkes Bedrohungsgefühl haben und das natürlich auch unterfüttert ist mit tatsächlichen Bedrohungssituationen, Angriffen verbaler Art, aber auch körperlicher Art, auch im Haus, also sozusagen in verschiedenen Öffentlichkeitsgraden, würde ich auch sagen, was natürlich sehr bedrohlich ist. Demgegenüber stand aber immer irgendwie auch sozusagen so ein bisschen das Gefühl, es gibt schon viele Einrichtungen auf der lokalen Ebene, auch in den Nachbarschaften, die stark auch so als Schutzstrukturen funktionieren und so vielleicht sozusagen so als Inseln. Wir haben das ganz am Anfang, ich denke, der Begriff trifft natürlich jetzt nicht mehr zu, aber sozusagen so als Willkommensinseln bezeichnet in einer sozusagen Umwelt, die so sonst oft, nicht immer, aber als wo man irgendwie zumindest auf der Hut sein muss. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt gerade irgendwie auch nach den Wahlen oder sozusagen vielleicht auch nochmal Bezug nehmend auf die Strategien von sozusagen anderen Parteien relativ gefährlich finde, ist, dass der Fokus natürlich sehr stark auf Personen und Strukturen ist, die rechts wählen und sozusagen irgendwie immer die Frage mitschwingt, so wie kriegen wir die zurück? Und auch vergessen wird, dass dem gegenüber aber auch Leute stehen, die das nicht mittragen und die sich irgendwie vielleicht nicht unbedingt immer sozusagen an zuvorderster Front und total offen gegen rechts engagieren, aber die verschiedene Grade der Offenheit gegenüber Migration haben. Und das ist, also wie, natürlich, genau, wie gesagt, es ist sozusagen, die Wahlergebnisse sind extrem erschreckend und man muss sich Strategien überlegen, wie man sozusagen dem gegenübertritt. Aber was auch, was wir, also wir haben in ein, zwei Nachbarschaften, die wir untersucht haben, auch Umfragen, Einstellungsumfragen durchgeführt. Und das sind erschreckend hohe Werte von Feindlichkeit gegenüber Geflüchteten und Migrantinnen. Aber dem gegenüber steht in der Regel meist eine zumindest genauso große Teil der Bewohnerinnenschaft vor Ort. Und das ist wenig. Und das sind natürlich irgendwie sozusagen für Leute, die dort wohnen, ist das kein ausreichender Schutz im Alltag. Aber sozusagen die stehen sehr viel weniger im Fokus. Und wir fragen uns oft auch, wenn wir unsere Arbeit kommunizieren, wie man das gut ausdrücken kann, dass man auf der einen Seite sozusagen auch sozusagen die Dramatik der Situation angemessen Rechnung trägt und auf der anderen Seite auch sagt, naja, es gibt eine Spannung dort im öffentlichen Leben und in den Einrichtungen.
Ja, vielen Dank. Und auch bei dir würde ich gerne später nochmal über die genauen Spannungen reinschauen und wie diese Gleichzeitigkeiten sich dann im Endeffekt auswirken. Aber last but not least möchte ich noch unseren dritten Gast mit reinholen, Augusto Yone Munjunga. Du bist Mitbegründer und Vorsitzender des afrikanischen Kulturvereins Palanca e.V. und in Palanca e.V. setzt du dich seit 1994 bereits in Eberswalde und Brandenburg für Vielfalt und gegen Rassismus ein. Ich weiß, ich hatte gelesen, du wohnst in Berlin, aber bist weiterhin in Eberswalde und Brandenburg aktiv und hast in einem Artikel auch Eberswalde als eine Art Heimat bezeichnet. Das heißt, du hast einen genauen Blick auf die Verhältnisse. Wie bilden sich denn in der Praxis, die du siehst, die Wahlergebnisse in Brandenburg ab? Also, welche Realitäten bilden sich eher gesagt in diesen Wahlergebnissen ab? Was nimmst du davon wahr?
Vielen Dank für die Einladung jetzt mal. Ich wohne in Berlin und ich kümmere mich um Eberswalde, Landkreis Barnim, seit schon viele Jahre. Ich kam die Zeit von der DDR-Zeit und seitdem bin ich hier in Deutschland und auch in Eberswalde. Also meine ganze Zeit, bin ich hier im Landkreis Barnim. Wir haben einen Verein gegründet, also 90er Jahre, also 94, nach Ermordung von Amadeo Antonio. Wir haben die ganze Situation von damals, 90er Jahre, wo noch schlimmer waren, also mit Rassismus, sage ich nur einfach so, bis heute. Die paar Sachen, was ich nicht wiederholen möchte, was schon Andrea gesagt hat und Nihat. Was ich sehe hier in Eberswalde oder hier in Brandenburg, vergleiche mit dem Wahl letzte, also oder dieses Jahr, ist so: Es gibt wirklich Sachen, wo wir viele überlegen, auch die Partei, die überlegen müssen, weil, wenn man möchte etwas schaffen, dann muss man wissen, die Kerne von den Problemen, was man konfrontiert. Also, das heißt, es gibt Parteien natürlich, wo Gelb-Rote bekommen haben und manche haben, also gelbe Karte bekommen haben und manche haben Rote bekommen. Also das ist die Sache, das Verstehen jetzt, dass was ist falsch, was war falsch und was ist falsch und was sollen wir in Zukunft besser machen. Also, vergangenen Jahren, wo Wahl gehabt, die normalerweise war schon genug zu lernen. Und jetzt, wenn das Thema Flüchtlinge und das machte noch die Leute, also vielleicht, also so viele Schlechte, dass die auch in AfD-Richtung gehen. Aber wie gesagt, also das ist die Sache, ist, wo man überlegt, was haben wir Schlechte gemacht? Was ist hier im Land schlecht? Und ich als Immigrant und auch die Geflüchtete, das so später gekommen sind, also ich vergleiche immer 90er Jahre und heute, man sieht, es gibt also positive und negative Sachen. Also heutzutage viel Mensch, also die haben Angst von Krieg zum Beispiel. Also die wollen keinen Krieg hier in Deutschland haben. Also und die manche haben, also die jungen Leute, dass die ich auch mit viele im Gesprächen bin, weil unser Projekt, also wir gehen auch in die Schule, diese Bildungsarbeiten und wir vertreten in so viele also Initiative und ich höre, dass diese Angst, das machte also Bürger bisschen also traurig. Und da ist dann die Zeit zu sagen, die Partei, die also für uns vor sind, also zu verstehen und Strategie zu finden und die Sache wirklich zu ändern und für Bürger da sind. Und da profitieren denn der AfD. Habe vor kurzem auch mit einer Journalistin gesprochen. Ich habe erzählt, dass sie ich kenne, also mein Bekannter, haben wir ein bisschen so diskutiert, gesprochen und so weiter und so fort. Die haben gesagt, die wählen auch AfD, weil die sind so traurig wegen der Politik heute. Also das heißt, wir können so viele diskutieren. Ich denke, dass die Strategie ist, also gucken, wir wissen schon, wo Fehler ist. Also das heißt, also wir von mit den Menschen, wie wir sprechen, sagen, wir haben Angst vor Krieg. Dann muss man dann so von der Politik auch so verlangen, dass sie soll einen Bürger hören und in eine andere Richtung so sehen und dass die Bürger wieder dann zusammenzubringen und also klar zu zeigen, dass wir wollen alle keine Kriege haben. Und dann die gucken auch diese Perspektive, wie ist das zu unserer Zukunft? Also manche sagen, ich kann meine Wohnung nicht leisten oder manche sagen, ich habe Angst. Also was kommt denn noch, ob das kann ich noch in Zukunft in meine Wohnung zum Beispiel noch leisten, weil die sind alles teuer. Und da sind die Sachen, wo man sagt, das ist ein großer Fehler. Also unabhängig von den zwei Sachen, was ich jetzt mal genannt habe, es gibt viele Probleme, wo man auch die Politiker, soll man das überlegen und zusammenkommen mit den Bürgern. Also die Bürger auch die Angst haben zu gewinnen, dass Stabilität im Land kommt. Also das genauso wie wir als also von Geflüchtete oder die Migranten. Also die Mann, wir haben alle, also alle Bürger haben wir denn Angst. Was kommt denn noch? Wo sind wir? Also sind wir so total im Keller oder wir sind noch da? Also das ist das diese sagen wir mal so die Richtung, was wir viele diskutieren müssen. Also wir sind dabei, wir diskutieren, wir zeigen, auch die neu gekommen sind, wie unsere Integration möglich ist oder wäre. Und genauso, wenn wir in der Schule sind, also mit Jugendlichen, die Kinder auch zu sprechen, dass die Realität ist, dass wir müssen alle tun, also vielleicht nicht kämpfen, wir sollen alles tun, dass es unserer Zukunft so gut geht.
Ja, danke. Vielleicht kann ich da gleich nochmal reingehen und eine Nachfrage stellen, auch hinsichtlich jenseits von AfD-Wahlergebnissen mehr in den Rechtsruck generell zu schauen. June, ihr geht, du hattest gerade erzählt, Teil deiner Arbeit ist es, an Schulen zu gehen und dort Bildungsarbeit zu betreiben, Workshops zu betreiben. Gerade in der Wahlzeit waren vor allem JungwählerInnen, haben sehr großen Zuspruch, die AfD hat einen großen Zuspruch von JungwählerInnen erfahren. Das ist ja dann genau auch eine Gruppe, mit denen du arbeitest. Wenn du zu Jugendlichen und Schülern gehst, inwiefern musst du, inwiefern und musst du rechten Einstellungen begegnen, aber wie machst du das auch? Wie arbeitet ihr vor Ort gerade mit solchen Gruppen?
Und das ist ja einfach, aber andererseits ist es nicht einfach, mit den Jugendlichen zusammenzukommen, weil die Propaganda gibt es auch so in der Schule. Wir finden auch die Schüler, die sagen, wir wollen von euch nicht wissen, weil wir wollen unsere Zukunft sehen. Die meinte, sagt, ja, Zukunft ist besser, wenn wir zusammenhalten. Also wir haben hier noch Fachhochschule, ne? Wir sprechen auch mit den Studenten. Da gibt es auch so viele Gruppen von den Studenten. Wenn wir jetzt mal eine Schule, ja, Veranstaltung haben, das wollen wir mit der, auch die Studenten, also sprechen. Wir hören fast das gleiche Thema, was wir an Schule, also zum Beispiel wie Gymnasium und so weiter, und wir hören. Also der einfache ist, dass wir bilden unser AG und von durch die AG, was wir an Schule denn haben, und dadurch bekommen wir noch die Mehrheit. Also die anderen, die Themen auch, was meine Thema denn bringt an die Schule, das ist, sind wichtig, und die haben auch den Zeit und die Lust, zusammen zu diskutieren. Das ist was einfach der Arbeit, was wir machen. Wie gesagt, bei manchen Lehrer oder sagen wir mal so, bei manchen Schulleitungen, die sind auch so ein bisschen, die denken viel, ob das, welche Richtung sollen wir oder was machen wir denn überhaupt? Aber im Endeffekt, also wir versuchen, also mit Zusammenarbeit im AGs, so AG zu bauen. Also es gibt so verschiedene Themen, und diese da später setzen wir dann so zusammen. Wie gesagt, Fachhochschule ist auch aktive mit uns, die machen auch viele so zusammen.
Danke. Gerade den Wahlzuspruch unter JugendwählerInnen oder ErstwählerInnen war ja auch ein Indikator, den man jetzt gerade in der Öffentlichkeit auch immer benutzt hat, um zu sagen, wir haben jetzt einen Rechtsruck. Ich hatte das in einem Nachrichtenbeitrag in Beobachtung in Auswertung der Wahlergebnisse gehört. Jetzt haben wir ihnen den Rechtsruck, was mich persönlich sehr irritiert hat. Andrea, du hattest das vorher auch schon gesagt. Es ist an sich nichts Neues, mindestens im Reich eurer Arbeit. Würdest du denn von einem Rechtsruck sprechen und an welchen Faktoren machst du ihn fest, wenn ja?
Ja, genau, aufgrund der Kontinuitäten mag ich den Begriff nicht so, weil er halt so plötzlich klingt, so von heute auf morgen, und würde eher von einer Rechtsverschiebung sprechen, die sich seit 10 Jahren ungefähr beobachten lässt. Und insofern würde ich es jetzt in einem kurzen Interview nicht verneinen, sondern sagen, ja, wir haben einen Rechtsruck, und würde da jetzt nicht so auf die einzelnen Worte abheben, weil insgesamt im Ergebnis geht es ja darum, dass es zumindest so weit einen Fortschritt in der Analyse und in der Wiedergabe gibt, nicht mehr davon zu sprechen, dass das ein paar Ausrutscher, ein paar Protestwähler ja, was kurzfristig Vorbeigehendes ist, sondern dass wir es schon mit einer politischen Veränderung zu tun hat, die auch nicht von heute auf morgen weggehen wird. Weil ich das als durchaus als Fortschritt sehe, würde ich das dann an sich bejahen, zu sagen, ja, wir haben den Rechtsruck. Ich würde es halt nur nie so nennen. Wir haben den nicht erst seit gestern, sondern wir haben den schon deutlich länger. Und das war durchaus absehbar. Und man hätte auch durchaus an der einen oder anderen Stelle schon längst intervenieren können, weil an sich meines Erachtens die Rezepte ja durchaus da sind, darauf zu reagieren. Sind jetzt hier auch schon mehrfach angeklungen, kommen wir aber dann in der letzten Fragerunde ja nochmal dazu. Insofern will ich nochmal darauf eingehen, woran wir so eine Rechtsverschiebung nochmal festmachen in unserer Arbeit. Und es ist natürlich in der Arbeit, in der Beratung für Betroffene rechter Gewalt, natürlich die Zusammenhänge, die wir sehen, ganz klar. Das heißt, mit dem, also letztendlich kann man den Startpunkt 2013, Ende 2013 legen. Damals sind mehrere tausend BürgerInnen, sogenannte besorgte BürgerInnen, waren das ja damals, in Schneeberg auf die Straße gegangen gegen die Einrichtung, eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Das liegt im Erzgebirge. Und das war so Prä-Pegida, die ersten großen Demonstrationen von extrem rechten Kadern noch organisiert, aber aus der Breite der Bevölkerung frequentiert. Und abgelöst dann 2014 mit Pegida, dann pro Woche 7 bis 10 Demonstrationen in der Fläche in Sachsen gegen die Aufnahme von Geflüchteten und die Eröffnung von Unterkünften. Und in den Jahren 2015 und 16 hatten wir einen massiven Zuwachs an rassistischen Gewalttaten. Also aus Worten folgen Taten. Das ist eine Binsenweisheit. Es gibt Zusammenhänge, und da erzähle ich hier dem Publikum sicherlich nichts Neues. Sie sind ja alle in dem Themenfeld unterwegs. Natürlich Zusammenhänge zwischen zugespitzten Diskursen und Gewalttaten, die dann auf der Straße das versuchen umzusetzen und sich sagen legitimiert sehen. Weil wenn darüber gesprochen wird, bei Pegida beispielsweise, der Islam ist das Problem, eine Islamisierung der deutschen Gesellschaft findet statt, sagen, und will das jetzt nicht alles wiederholen, aber unglaublich klare rassistische Narrative, die in die Gesellschaft reingegeben werden, die wiederholt werden, medial, die politisch aufgegriffen wurden in den Folgejahren, die umgesetzt wurden in Demonstrationen, Kundgebungen, eine deutliche Erweiterung von Milieus geschafft haben, nämlich raus aus der rechtsextremen Schmuddelecke, und das sind nur die Neonazis, die so denken und so handeln, haben wir es seit dieser Zeit mit einer klaren Milieuerweiterung zu tun, dass dann ein ohnehin schon seit Jahrzehnten vorhandener Alltagsrassismus sich übersetzt hat in tatsächlich auch rassistisches Handeln durch Wählen, durch Beleidigungen, durch Diskriminierung, bis hin eben zu Gewalttaten. Und so hatten wir in den Jahren 2015, 16 eine Verdopplung der Gewalttaten. Wir haben seitdem einen klaren Zuwachs, vor allem des Teils der rassistischen Gewalttaten. Macht seither mindestens ein Drittel, wenn nicht gar die Hälfte der Gewalttaten pro Jahr aus. Die anderen richten sich in der Regel gegen nicht rechte und alternative Jugendliche, Menschen, die als politische Gegnerinnen angegriffen werden, antisemitische Angriffe, sozialdarwinistische Angriffe. Und will ich überleiten zu einem zweiten Diskurs, an dem das deutlich sichtbar ist, LGBTIQ, die angegriffen werden aufgrund von Queerfeindlichkeit. In Diskurs, der in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat. Und wir jetzt in diesem Sommer auf der einen Seite positiv eine Entwicklung in Sachsen, dass nicht nur in den Großstädten Christopher Street Day Demonstrationen stattgefunden haben, sondern auch in zahlreichen Mittelstädten in Sachsen, von Pirna über Döbeln bis Zwickau, Görlitz, Bautzen. Und das jetzt auch schon seit 2 Jahren. Also es gibt da eine klar, dann eine viel stärkere Sichtbarkeit, viel stärkeres Selbstbewusstsein. Und in dem Zusammenhang haben wir aber auch die letzten 2, 3 Jahre eine Diskursverschärfung um das sogenannte Gender-Sternchen beispielsweise mitbekommen. Es gab Bundesländer, die haben Gender-Erlasse erlassen. Naja, gegen das Gendern der Sprache an Schulen, weil die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler ja alle so schrecklich verunsichert sind und jetzt gar nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist, haben diverse Kultusministerien reagiert, unter anderem auch das Sächsische, und hat sozusagen das Gendern im Schulkontext untersagt. Das bringt natürlich eine Botschaft, die vielleicht nicht intendiert ist. Nichtsdestotrotz kommt natürlich eine Botschaft bei den Empfängerinnen an, in dem Moment bei sehr jungen Menschen, die sich auch politisch orientieren. Und bei denen kommt an, okay, da wird schon irgendwas nicht stimmen. Und jetzt ist gerade das große Fragezeichen in der Diskussion, warum sind denn so schrecklich viele sehr, wirklich sehr junge Teilnehmerinnen bei diesen Neonazi-Mobilisierungen gegen die CSDs in Bautzen gewesen? Die sind teilweise 12, 13, 14 Jahre alt. Ja, und die haben ihre politische Sozialisation in den letzten Jahren an der Schule unter anderem gehabt, mit dieser Debatte, mit diesem Diskurs, der über dieses Verbot letztendlich ja geführt wird. Und das ist, also da sehen wir als Opferberatung sehr wohl auf jeden Fall einen Zusammenhang, mit auch einem angestiegenen Anteil an Angriffen auf LGBTIQ gegen Transmenschen, gegen Menschen, die sich als non-binär sehen. Genau. Und das ist, da sind die Folgen dieses Rechtsrucks oder dieser Rechtsverschiebung für uns in unserer alltäglichen Arbeit sichtbar und vor allem nochmal vorgelagert natürlich für die Menschen, die unmittelbar davon betroffen sind, die letztendlich halt die Folgen zu spüren bekommen. Heute gerade noch mal einen Artikel gelesen, mit zwei Stimmen von Menschen, die schon auch seit den 80er Jahren in Leipzig leben, Interview in der LVZ, ein POC, die gefragt werden, wie sie sagen, die aktuelle Migrationsdebatte halt für sich auch wahrnehmen und was es für sie verändert hat. Und die schildern das ganz klar. Ja, seit dem Sommer sind die Beleidigungen, die Abwertungen und die Blicke wieder so, sagt der eine in dem Interview, dass er sich halt wieder deutlich daran erinnert gefühlt hat, wie es in den 90ern war. Und das ist, genau, also es ist für die, die davon betroffen sind und uns, die in unserer Arbeit täglich damit zu tun haben, ist das mehr als deutlich sichtbar, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und umso frustrierender und ohnmächtiger macht es tatsächlich dann manchmal, wenn man das immer und immer und immer wieder sagt, aber tatsächlich die Folgen, oder die Konsequenzen, die daraus gezogen werden sollten, nicht gezogen werden. Nämlich beispielsweise rechten Narrativen zu widersprechen, sie nicht einfach zu übernehmen, nicht in ein Agenda-Setting einer AfD über Jahre zu folgen, weil, ne, also Gauland hat es angekündigt, wir werden sie jagen. Und letztendlich ist das gelungen. In einer rechten Politik gelungen, mit ihren Themen durchzudringen, diese Themen als zentral zu setzen und alle versuchen, darüber hinterherzurennen. Das führt aber letztendlich zu der Situation, in der wir uns aktuell befinden, dass nämlich die rechten Narrative so normal sind wie lange nicht mehr und dass letztendlich der Angst oder dieser Angstmache gefolgt wird und einer Emotionenpolitik letztendlich gefolgt wird, anstatt dass Parteien ihrem grundgesetzlichen Auftrag nachkommen, sich nämlich an der politischen Willensbildung zu beteiligen und Menschen auch ernst zu nehmen in dem, was sie sagen und was sie tun, und da sozusagen etwas anderes entgegenzusetzen. Ja, soweit vielleicht erstmal an dieser Stelle.
Ja, danke dir. Du hattest jetzt gerade auch, du hattest viel erwähnt, wo ich gerne nochmal nachfragen würde, aber wir sind so zeitlich gebunden. Deshalb möchte ich auf einen ganz großen und für mich auch wichtigen Punkt zu sprechen kommen, die sogenannte Migrationsdebatte, von der du auch kurz gesprochen hattest. Wir konnten ja gerade im Vorlauf zu den Landtagswahlen in allen drei Bundesländern, aber auch bundesweit so eine, sagen wir mal, starke Betonung, ich versuche es neutral zu frame, von Antimigrationsdiskursen sehen, die sogenannte Migrationsdebatte, wo wir über soziale Probleme eigentlich sprechen, aber versuchen, dem nachzukommen mit Einschränkung von Migrations- und Asylrechten und das so ein bisschen in den gleichen Kontext stellen. Ich bemühe mich hier, ich ringe hier rum, um das neutral auszudrücken, weil diese Migrationsdebatte unglaublich schwammig ist, was Migration angeht. Man meint eigentlich sehr häufig was ganz anderes oder vermischt Arbeitsmigration, Asylmigration, Fluchtmigration. Man vermischt, man sieht häufig als, oder was eigentlich, was man als Problem benennt, ist Islamismus, benennt es aber als Migration. Es ist eine unglaublich rassifizierte Debatte. Also wir sprechen nicht von Migrantinnen aus, weißen Migrantinnen aus Schweden und der Schweiz, sondern wir sprechen mit der Idee von Migration haben wir eine sehr rassifizierte Idee, die instrumentalisiert wird und unglaublich stark benutzt wurde vor den Landtagswahlen. Nihat, du beschäftigst dich mit Großraumsiedlungen. Und auch gerade vor dem Hintergrund von Migration und Veränderungen in diesen Großraumsiedlungen, Plattenbausiedlungen würde man so da, wo ich spreche, sagen. Aber genau diese Plattenbausiedlungen, diese Gebiete werden ja auch stark in diese Inszenierung oder diese Narrative eingebunden als als Brennpunkte benannt, wo es knallt, und einerseits als Brennpunkte benannt hinsichtlich dessen, ich würde da nicht hingehen, weil da sind zu viele, und ich wiederhole jetzt einfach diese rassistischen Ausländer, da sind mir zu viele Ausländer. Aber auch andere würden sagen, ich würde da nicht hingehen, da sind mir zu viele AfD-Wähler. Also von beiden Seiten wird es sehr, ist es sehr aufgeladen. Und die Gebiete, in denen die du dir anschaust, sind auf sehr engen Raum tatsächlich, diese Gruppen auch vorhanden. Du hattest von Spannungen gesprochen. Vielleicht können wir da nochmal reingehen, und aber auch hinsichtlich dessen, wie bildet sich denn diese Migrationsdebatte eigentlich ab? Andrea hatte auch davon gesprochen, aus Narrativen werden Praxen. Wie manifestiert sich das vor Ort?
Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht noch mal allgemein. Also ich glaube, das ist ja auch sozusagen so eine Überforderungsdebatte, ne? Also so, dass es irgendwie eine sozusagen, wo gesagt wird, wir haben eh schon Probleme, jetzt kommen sozusagen noch die Migrantinnen und jetzt sind alle überfordert. Und ich glaube, die wird auf verschiedenen Ebenen geführt. Ein Beispiel, vielleicht so konkretes Beispiel, ich glaube, woran man das so ganz gut festbinden kann. Ist, ich glaube, so im Frühjahr, Frühsommer gab es diese starke sozusagen Unterbringungsüberforderungsdebatte, die so aus Kommunalverbänden kam. Und ich hatte so ein bisschen ganz lange immer so leichte Realitätsverschiebungen, weil morgens im Radio hörte ich mir das immer an und wir hatten natürlich auch Treffen mit irgendwie unseren kommunalen PartnerInnen im Projekt und irgendwie mit den Leuten vor Ort. Und haben die natürlich auch so gefragt, wie ist denn die Situation? Die haben gesagt, ja, nee, man merkt jetzt fängt das wieder an. Aber ein Satz ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, da sagt jemand von der Stadtverwaltung, ja, aber man merkt, unsere Netzwerke so von 2014, 15 sind noch super gut eingespielt, deswegen können wir jetzt viel schneller auf bestimmte Krisen reagieren. Und wir dachten so, ja, also ich dachte mir so, hey, das kann doch nicht sein. Haben wir sozusagen so einen krassen selektiven Bias da drin, weil ich meine, die Gebiete, die wir uns anschauen, müssten eigentlich wirklich prototypisch diejenigen sein, die überfordert sind nach ihren politischen Kommunalvertretern. Und natürlich sind die herausgefordert, also so, aber das würde ich auch sagen, ist jetzt keine Ad hoc, ne? Also, sondern es ist ja seit Jahrzehnten so, sozusagen die sozialen Infrastrukturen sind unterfinanziert, die Haushalte sind angespannt, vor allem Leistungen im Bereich Migration, Integration sind nicht Teil der Aufgaben, die auch mit Maßnahmen, wie wenn sozusagen, wenn ein Haushaltsdefizit ist, noch einfach weiter finanziert werden können. Und so weiter und so fort. Und ich war dann relativ erleichtert, als dann allerdings natürlich aber mit ein paar Monaten Verspätung auch eine Studie rauskam von der Universität Hildesheim, die gezeigt hat, naja, viele, also 60% der Kommunen sagen, sie sind nicht überfordert. Sie sind irgendwie sozusagen, das ist eine herausfordernde Lage, mit der sie aber noch zurechtkommen. Und wo ich auch dachte, ah, okay, gut, sozusagen, wir haben jetzt nicht total schiefen Eindruck von der Realität, aber dass sozusagen, es gibt sozusagen so eine Narration, die sozusagen von politischen Interessensverbänden halt dann eben auch auf die Debatte draufgesetzt wird. Und ich glaube schon mit dem Interesse sozusagen, wir holen jetzt für unsere Kommunen quasi für unsere, holen wir da jetzt noch was aus dem politischen Spiel raus, indem wir versuchen, irgendwie Bundesfinanzen zu akquirieren. Das gelingt an einigen Stellen kurzfristig natürlich schon, aber es kommt natürlich nicht in eine komplette Restrukturierung jetzt irgendwie, von Kommunalfinanzen, was jetzt zum Beispiel die Unterbringung von Geflüchteten angeht, hinein. Und ich glaube, kurzfristig, was dann aber passiert, ist, dass eigentlich sozusagen die Strukturen vor Ort noch weiter überfordert werden, weil eben diese ganzen Narrative, also wenn sozusagen auch die Spitzenverbände der Kommunen sagen, ja, es gibt hier eine Überforderung, dass sozusagen so in den ganzen Prozessen, die Andrea eben schon gesagt hat, das Narrativ vor Ort weiter verstärkt und eigentlich sie zum Beispiel sozialarbeiterischen Aufgaben vor Ort wechseln, ohne dass sozusagen in diesen Bereich mehr Geld kommt. Und dann hat man, glaube ich, eine Situation, wo irgendwie das so noch eine weitere Hürde, also es ist sowieso schon seit langem sozusagen ein Aufgabenbereich, der dann aber immer mehr Raum einnimmt und eine immer stärkere Konfliktbearbeitung auch erfordert. Und insofern hat man dann irgendwie auch erstmal gar nichts gelungen. Und vielleicht noch etwas Interessantes, was ein Autor der Studie letztens gesagt hat, dass sie haben auch Analysen durchgeführt, wann sozusagen das Antwortverhalten von sozusagen herausfordernden Situationen zu überfordernd überspringt. Und es kam stark darauf an, wer geantwortet hat. Also wenn sozusagen der operative Teil der Verwaltung in dieser Studie auf die Frage geantwortet hat, ist die Kommune jetzt überfordert, kam da oft ein Nein, sozusagen. Es gibt Herausforderungen wie Finanzierung, sozusagen kurzfristige organisatorische Engpässe, aber das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Aber wenn der politische Teil sozusagen geantwortet hat, Bürgermeister etc. pp., dann kam eher oft sozusagen das Überforderungsnarrativ. Und das fand ich auch nochmal interessant und erklärt dann, glaube ich, vielleicht auch an manchen Stimmen, an manchen Stellen, warum es da so eine Spannung gibt. Weil sozusagen offensichtlich von den Leuten, die entweder in der Verwaltung oder vor Ort eben tatsächlich mit der Lösung der Aufgaben beschäftigt sind, eher gesehen wird, ja, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Personal, wir haben zu wenig Zeit. Die Leute haben zum Beispiel aufgrund des Wohnungsproblems riesige Probleme. Also die ganzen Dinge, die auch Jone eben aufgefallen, sozusagen eher sozusagen die konkreten Probleme vor Ort, während sozusagen der politische Teil versucht zu sagen, ja, wir haben jetzt ein Migrationsproblem, deswegen wollen wir mehr Geld von Bund oder Land, was aber sozusagen mittel- und langfristig als Strategie relativ, also nicht produktiv ist, weil was dann eben passiert, das haben wir jetzt ja auch gesehen, ist eben eine Übersetzung auf der Bundesebene, dass eben Grenzen geschlossen werden, also dass sozusagen alle Zugangskanäle quasi dicht gemacht werden, dass aber sozusagen die Probleme, die vor Ort strukturell existieren in den Kommunen und Stadtvierteln, überhaupt nicht bearbeitet. Und das ist natürlich dann sozusagen billigerer, aber inhaltlich ein kompletter Mismatch. Ja.
Ja, danke für diese Zusammenfassung. Im Endeffekt heißt das ja, dass es eine Verschiebungsdebatte auch ist, anstatt soziale oder strukturelle Probleme zu lösen und anzugehen, verschieben es die Verantwortung haben und zur Verantwortung gezogen werden könnten an der Stelle auf eine andere Debatte. Und so wie ich dich verstanden habe, viele der Probleme sind eigentlich Finanzierungsprobleme, die aber an andere Stelle weitergeleitet werden. Und wie Andrea auch schon vorher sagte, aus Narrativen, und wie du auch nochmal wiederholt hast, werden halt Praxen, und daraus entstehen auch aus rassistischen Narrativen entstehen rassistische Praxen. Jone, an der Stelle, ihr bei Palanca ist ja ein afrikanischer Kulturverein, der sich das Ziel gesetzt hat, und das zitiere ich eure Webseite, das Ziel gesetzt hat, ein besseres Miteinander von Deutschen und Ausländern zu erreichen. Und in den letzten Jahren ist der Verein auch ein beliebter Treffpunkt von Menschen, von Flüchtlingen geworden in Eberswalde und in der Umgebung. Und bietet Flüchtlingen auch einen Ort, sich gesellschaftlich zu engagieren, gesellschaftlich mitzuwirken. Eines eurer Projekte ist Barnim SOS. Darin dokumentiert ihr rassistische und rechtsextreme Vorfälle vor Ort, also quasi die Auswirkungen auch von rassistischen Narrativen und dann im Endeffekt rassistischen Taten. Vielleicht kannst du uns auch noch mal mehr mit reinnehmen, welchen Einfluss haben denn tatsächlich dann Antimigrationsdebatten, die in der Politik und in der Öffentlichkeit geführt werden, ganz konkret für die Lebensverhältnisse von Rassismusbetroffenen.
Okay, hast du alles gesagt? Und unsere Initiative SOS Rassismus, wenn man sieht, auch unsere Webseite, da findet man nicht so viele Daten, aber Initiative selber hat eine Webseite. Das heißt auch genauso Barnim SOS Rassismus, und da findet man viele auch Dokumentation und alles, was früher war und was heute ist und wo, in welcher Ecke ist so noch am schlimmsten. Und ja, genau. Wir in diese Daten, also wir in Palanca sowieso, das ist ein Treffpunkt, wie du gesagt hast, für alle. Also das ist ein afrikanischer Kulturverein, Palanca, aber im Endeffekt kommen da alle Menschen, die wirklich keine, sagen wir mal so, rassistische Hintergründe denn so nehmen oder da haben zu uns. Also das ist ja auch eine Informationsquelle für die Deutsche, und gerade, dass die jungen Leute heute die Frage nach, also Thema ehemalige Vertragsarbeiter im Ost oder im Ostdeutschland und Rassismus 90er Jahre und Rassismus heute, das ist so unser Thema, auch was wir in der Schule denn nehmen. und auch für die Geflüchteten, dass die früher nicht da waren, wo wir wirklich die ganze Rassismus konfrontiert haben. Also heute, ja, sagen wir mal so, mit dem Thema SOS-Rassismus bei uns, also wir dokumentiert, wie gesagt, also so viele Vorfälle von Rassismus im Landkreis Barnim. Und wir arbeiten nicht so direkt, dass mit der Polizei, vielleicht das gab es schon eine Frage, ob das bekommen wir, das ist alle von der Polizei, nein. Also das, wir haben die Betroffenen selber, die kommen zu uns. Also die Betroffenen, die hören oder die sehen, die kommen zu uns, weil das ist die einzige Möglichkeit, wo wir also die Themen auch in Öffentlichkeit bringen. Weil die meisten Themen bei Polizei, die hörte man nicht. Und ja, und das ist was, also das hilft uns, alle zu verstehen, was in unserem Landkreis Barnim passiert ist. Ne? Und auch unabhängig von dieser Kontakt haben wir mit der Opferperspektive und anderen Organisationen auch mit uns zusammenarbeiten. Ja, das ist unser Thema, dass wir nichts sollen wir verbergen, aber auch nichts, was wir nicht gesehen haben, dokumentieren. Also wir sagen die Realität, so wie gesagt, also viele Sachen, wenn man auf so unsere Website geht, also und findet alles, was möglicher ist, was wir machen. Und die Treffpunkte von Geflüchteten, natürlich, wir sehen, dass gerade mit den Geflüchteten, auch jetzt, ist so ein großes Problem. Ich kann hier sagen, gab doch so große Probleme für uns, dass AfD zum Beispiel wollte nicht, dass wir eine, sagen wir mal so, die Unterstützung von der Stadt bekommen für unsere Miete, obwohl das wir tun für gute, für Stadt, gute, für Landkreise Barnim. Aber wir sind immer, sagen wir mal so, aktiv und von den Geflüchteten, die finden in Palanca also zu Hause. Und das sind nicht nur afrikanische Länder, aber das kommt auch Syrer, Afghanen und so viele alle kommen bei uns. Also, weil sind wir hier und wir zeigen, wo lange geht. Und wir kennen wirklich, also, welche Institutionen, unabhängig jetzt mal von der Beratungsstelle gibt, ja, dass man geht hin, die mit deinen, sagen wir so, mit deinem Dokument oder welche Formular ausfüllen und da bleibt. Aber wir begleiten die Person. Also, wo in dieser Institution und wir dort also versuchen, die Menschen also zu helfen, also was die nicht verstehen und was wir verstanden haben, also, dass ja, dass nicht alle, die sagen, also wir sind immer ein Land, wo nur Rassismus gibt, ja, Rassismus gibt, aber heutzutage viele, was wir also konfrontiert haben, das ist das ist institutioneller Rassismus. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark hier, ich denke, in Deutschland weiter, oder ich spreche jetzt mal mit Landkreis Barnim, dass wir solche Themen viel und viel diskutieren müssen, dass hier auch die Integration möglich ist, weil sonst die Leute wirklich, die finden keine Perspektive.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Du hattest jetzt, wir sind schon am Ende unserer Zeit und ich könnte noch ganz viele Fragen stellen aber du hattest jetzt auch noch mal betont, wie wichtig einfach Schutzräume sind, Räume zum Zusammenkommen, Räume, in denen man sich sicher fühlen kann, aber auch gleichzeitig die Sichtbarmachung von Übergriffen, die Datenerhebung, die Sichtbarmachung. Ich würde gerne in der letzten Frage und du hattest auch erwähnt, wie wahnsinnig zehrend das ist, beziehungsweise wie perspektivlos sonst ohne das es für viele Menschen wäre. Ich würde gerne in der letzten Frage so ein bisschen auf die Frage, was können wir tun, beziehungsweise ihr tut wahnsinnig viel, zu sprechen kommen, aber auch inwiefern können wir zusammenkommen. Wir sind hier gerade, ich komme aus einem wissenschaftlichen Kontext. Ihr habt sowohl wissenschaftlich als auch aus zivilgesellschaftlichen Kontexten gesprochen. Mich würde interessieren, wie können wir im Sinne von der Solidarität, wie können wir besser zusammenarbeiten, was können wir tun, was braucht ihr, um eure Arbeit gut zu machen. Beziehungsweise, ich weiß, es gibt kein Allheilrezept. Ihr könnt auch ausdrücken, wie es euch mit eurer Arbeit geht, wenn euch das näher liegt. Aber ich würde gerne wissen, was können wir im Kleinen tun? Wie können wir zusammenkommen? Oder was macht eure Arbeit mit euch? Magst
Also
du
was,
anfangen, Jone?
ja, für uns ist wichtiger ist, dass diese Kooperation, den Zusammenarbeiten. Also das heißt, also wir brauchen auch Unterstützung im Sinne von Workshops, weil wir selber, also mussten wir noch weiterbilden und wir könnten dann auch diese Kooperation dann mit der anderen Initiative, dass wir also noch mehr wissen, um diese austauschen von der anderen und zur anderen Initiative. Das ist für uns wichtig. Also, weil sonst wir können uns vielleicht nicht so finanziell unterstützen. Also, das wäre die Möglichkeit, also, dass wir als Verein dass wir auch insistieren und unsere Arbeit noch mehr und aktiver sind. Für uns, also, und für mich, was ich wichtiger finde jetzt mal, das ist diese Kooperation, dieses Zusammenarbeiten, dass wir wie heute, ich habe viele von über andere Regionen gehört, und das ist auch so wichtig, dass ich also an andere kommunizieren kann. Mir geht also immer zusammen Lösungen finden. Ja, wir gehen an eine Schule, andere Leute, die geben Beratung, weiß ich nicht wo, aber dass man kommt zusammen und wir können denn dadurch also noch mehr verstehen und in welche Richtung oder was kann man noch besser machen. Also Kooperation für mich, das ist das Wichtigste.
Ja, super. Ja. Nihat, Andrea, wollt ihr noch was sagen?
Ja, ich könnte jetzt noch mal ganz viel aufgreifen, was Nihat und Jona jetzt auch schon gesagt haben. Ich glaube, das ist mir schon noch mal wichtig, diese Antimigrationsdebatte, wie wir das jetzt die letzten Monate gesehen haben. Ich würde mir einfach wünschen, dass es tatsächlich wir damit durchdringen. Und dafür ist, glaube ich, genau so eine Kooperation, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Medien etc. wichtig, dass das ein absoluter Holzweg ist. Es ist eine Ablenkungsdebatte, die wirklich gefährlich ist. Also die ist gefährlich für Menschen, ganz konkret für Menschen auf der Straße, und sie ist gefährlich, massiv gefährlich für uns als Gesellschaft. Also auch in Hinblick dessen, was wir uns vergeben, was eigentlich debattiert werden müsste. Und wir fordern seit Jahren, Geld muss in Bildung fließen, Geld muss in politische Bildung fließen, politische Bildung an Schulen muss Querschnittsaufgabe sein und so weiter und so fort. Ne? Also ich sage das jetzt schon so runtergeleiert, weil ich wirklich, ich kann mich selber irgendwann nicht mehr hören, weil es tatsächlich seit Jahren die gleichen Dinge sind. Und es wird gesagt, es gibt kein Geld dafür. So, und ich glaube, Seehofer hat es mit seiner Äußerung damals, die Migration ist die Mutter aller Probleme, sehr, sehr, sehr auf den Punkt gebracht, dass das teilweise auch eine Politik, also ich bin mir nie sicher, ob wir schon ausreichend durchgedrungen ist, dass das nicht stimmt. Und dass tatsächlich noch bei politisch Verantwortlichen einen Glauben daran gibt, und ich nenne es Glauben, weil empirisch kann es nicht unterlegt sein, dass da kein Zusammenhang, also dass sie das tatsächlich darauf zurückführen, dass Bildungsprobleme daran, also an der Migration liegen, dass die Wohnungsmarktprobleme daran liegen würden. Und das halte ich schon nach wie vor für ein Problem, dass wir da offensichtlich nach wie vor nicht ausreichend durchdringen. Und das wünsche ich mir, glaube ich, für die Zukunft. Und das denke ich, brauchen wir alle die Kooperation dahin, da, weiß ich nicht, mehr gehört zu werden. Wobei ich mir da auch teilweise unsicher bin, was dafür notwendig ist, weil wenn ich mir die Demonstration Anfang des Jahres anschaue, wo Hunderttausende Leute in der ganzen Bundesrepublik und auch in Sachsen, in den klitzekleinsten Städtchen, zu Zehntausenden Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir halten das für sehr gefährlich, was die AfD hier von Remigration erzählt, und wir wünschen uns einen anderen Umgang damit, und darauf wurde nicht gehört. Es wurde auch nicht darauf eingegangen. Während sozusagen die immer wieder bemühten, besorgten Bürgerinnen sehr schnell in Dialoge gekommen sind. Das heißt, da gibt es auch einfach ein sehr starkes Ungleichgewicht, woran auch immer das liegt. Da wünsche ich mir tatsächlich eine Änderung. Und wenn das sind eigentlich die Standardantworten, die ich gebe auf was tun, weil das, was zu tun ist, liegt eigentlich auf dem Tisch. Es muss nur getan werden. Was mich zu der Frage bringt, wie geht's uns damit? Es macht tatsächlich irgendwann ohnmächtig. So. Also es ist, wir können das wiederholen, wir können das sagen, das machen wir auch. Wir machen, ne, also wir werden konsequent weiter die Folgen benennen von dem, was passiert, weil wir haben sie bei uns in Beratung. Und die Angriffszahlen sind Jahr für Jahr jedes Mal wieder alarmierend und das werden wir weiterhin machen. Wir werden weiterhin eine weitere Fokussetzung fordern. Wir werden weiter für Demokratie, Menschenrechte und Integration werben. Und wir werden weiter darauf verweisen, dass dieser kurze Weg, der gewählt wird, mit der Übernahme von rechten Narrativen höchst gefährlich ist und massive Folgen haben wird. Und das werden wir auch weiterhin tun, mit aller Unterstützung, die wir bekommen. Nichtsdestotrotz ist es ja das Gefühl von so einem Hamsterrad manchmal. Aber weil es ja darum geht, letztendlich Menschen zu unterstützen, die tagtäglich darunter zu leiden haben, machen wir diese Hamsterradgeschichte natürlich weiter.
Danke dir auch. Nia, du hast das letzte Wort. Vielleicht auch hinsichtlich dessen, was kann die Wissenschaft tun? Anja Treichel hatte hier in den Chat auch geschrieben, nicht nur inhaltliche Vernetzung, sondern auch Power Sharing. Vielleicht machst du das letzte Wort in den Rundumschlag. Danke dir.
Ui. Ja, ich glaube, aber so viel habe ich eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Ich glaube, genau. Also ich meine, Kooperationen sind natürlich extrem wichtig. Ich glaube auch, damit man voneinander lernt, weil ich glaube, alle haben natürlich irgendwie bestimmte Leerstellen. Also wir haben bestimmte leere, also Dinge, die wir nicht sofort sehen, die, glaube ich, eher sozusagen aus der alltäglichen Arbeit aus Zivilgesellschaft irgendwie besser beschreibbar sind und dass man dort auch vielleicht sozusagen im Sinne von ein anderes Narrativ finden, dort in dem Sinne auch kooperiert, ne? Und dass man irgendwie auch zuhört, wie das und was man irgendwie sich auch zur Verfügung stellen kann. Also das würde ich auch stark unterstreichen. Ansonsten würden wir aus unserer Perspektive auch nochmal sagen, natürlich, also, aber das ist dann eine, also zivilgesellschaftliche Infrastrukturen auf der progressiven Seite stärken, natürlich sozusagen antirassistische Arbeit, Migranten-Selbstorganisationen, gerade in sozusagen prekären Räumen und bedrohten Räumen ist extrem wichtig. Ja, genau, auch vielleicht sich. Ich glaube, das ist natürlich immer so ein bisschen, also genau, es ist extrem entmutigend. Ich glaube, das spüren ganz viele Akteure auf ganz vielen Ebenen, aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, oder einfach als einfache Bürgerin sozusagen. Was man dabei, ich fand das jetzt auch nochmal gut, die großen Proteste zu erwähnen, weil die gab es ja, genau, aber es so, wenn es keinen Anlass mehr gibt, gibt es diese Proteste nicht mehr. Aber da natürlich Migration als Tat, also das muss man sich, glaube ich, auch manchmal sozusagen, Rechte haben auf eine Art und Weise manchmal mehr Anlässe und das macht sie für alle Akteure mehr sichtbar und irgendwie insofern auch als Druck. Also auch auf Seiten von Verwaltung und Politik oft sichtbarer. Und ich glaube, so an vielen Stellen dort auch nochmal einzuwirken. Und wenn die Leute, mit denen man zu tun hat und mit denen man spricht, irgendwie auch nochmal dafür zu sensibilisieren. Sichtbarkeit ist nicht unbedingt Repräsentativität. Und irgendwie sozusagen die andere Seite von Zivilgesellschaft, Arbeit vor Ort, aber auch BürgerInnen nicht zu vergessen, ist, glaube ich, kann, glaube ich, tatsächlich bei den Wohlmeinenden quasi in Politik und Verwaltung auch nochmal helfen, auch deren Positionen innerhalb von Verwaltung und Politik zu stärken. Und ich glaube, das ist auch nochmal so, um so ein plurales Bild auch tatsächlich weiter abzubilden, weil das muss man, glaube ich, tun, damit man irgendwie auch sieht, an welchen Mechanismen kann man ansetzen und wo gibt es die Chance, neue Narrative oder eben sich auch zu entwickeln und sich ganz konkreten Entwicklungen ganz konkret entgegenzustellen. Genau, aber ansonsten würde ich auch sagen, die große einzige Antwort gibt es leider nicht, sondern nur viele kleine frustrierende Schritte. Das wäre auch mein Eindruck. Aber wenn jemand anders dann noch einen großen Wurf hat, gerne. Vielen Dank euch.
Danke dir. Vielleicht können wir noch in einer anderen Veranstaltung über einen großen Plan sprechen. Aber ich danke euch für die Einblicke in eure Arbeit. Ich danke euch auch für eure Arbeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, Nihat El-Kayed, Yone Munchunga und Andrea Hübler. Und ganz, ganz vielen Dank auch an alle, die zu Gast waren und zugehört haben und auch fleißig in den Chat geschrieben haben. Ich mache es kurz und wünsche allen noch einen schönen Tag und ja, und hoffentlich gute Erkenntnisse aus der Veranstaltung. Tschüss.